Ihr Lieben, ich möchte euch mitnehmen in ein Thema, in Gedanken rein, die mich schon seit sehr langem beschäftigen. Und es ist, ja, wie das so üblich ist, sind das Gedanken, die mich eigentlich ganz persönlich zunächst beschäftigen. Die haben also zu so einer Art Selbstbetrachtung geführt. Das normalerweise nicht so gut, aber in diesem Fall schien mir das zumindest für mich persönlich ziemlich wichtig zu sein. Ich habe mich mit diesen Gedanken angefangen zu beschäftigen, lange bevor wir die Predigtreihe hatten. Sehr lange vorher. Und dadurch bin ich in so ein kleines Dilemma gekommen. Denn wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann bin ich so ungefähr wie ein Containerschiff mit 20.000 Containern. Das kannst du nicht auf 2 Kilometern bremsen und umsteuern. Das braucht 20 Kilometer. Das braucht sehr lange, bis das die Gedanken anders werden. Das ist nun mal leider bei mir. Wie gesagt, ich bin dadurch in ein gewisses Dilemma gekommen, weil das ein bisschen mit der Predigtreihe kollidiert. Da habe ich mich gefragt, sollst du dir ein neues Thema suchen oder sollst du einfach dabei bleiben bei deinen Gedanken? Wiederhole ich vielleicht vieles, auch auf die Gefahr hin, euch damit zu langweilen? Oder soll ich einfach mal bei meinem Thema bleiben? Und dann habe ich mich letztendlich entschlossen, nachdem ich auch die Ältesten befragt habe, ich bleibe einfach mal bei meinem Thema. Und vor 14 Tagen hat der Ruben gesagt, er hatte auch mit seinem Thema gekämpft. Und dann hat er gesagt, es gibt aber keine Zufälle. So, und so möchte ich das jetzt auch nehmen, dass es keine Zufälle gibt, wenn ich jetzt zu diesem Thema noch etwas sage. Und der Lenny hat ja auch im Gebet gesagt, der Herr möchte das segnen. Ich möchte uns am Anfang drei Bibelstellen vorstellen. Und ich sage jetzt schon, es wird mal wieder ziemlich oldschool, wir werden ziemlich in der Bibel lesen. Kannst du mal die erste Folie drauf tun? Da haben wir sie. So, die erste Stelle, 4. Mose 9, Vers 18. Nach dem Wort des Herrn brachen die Israeliten auf und nach seinem Wort lagerten sie sich. Zweite Stelle aus Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, ich habe für mich eine andere Erklärung auch irgendwo gefunden, erklärt ihnen, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dieses Erklären geht ein bisschen besser von den Lippen, wie das lehrt sie. Das ist so, Zeigefinger brauchen wir nicht. Dritte Stelle, Lukas 14, Vers 28. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die ihn sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, möchte ich jetzt bitten, sich vornehm zurückzuhalten. Den Rest frage ich, worum geht es mir bei diesem Thema? Gut. Ihr wisst es alle, aber keiner sagt es. Das ist schön von euch. Es geht mir um das Thema Nachfolge. Und da bitte ich dich jetzt um die zweite Folie. Zu Risiken und Nebenwirkungen der Nachfolge lesen Sie die Packungsbeilage, nämlich die Bibel. Und fragen Sie Ihren Arzt, den Heiligen Geist oder in Ihrer Apotheke, die Mitgeschwister in der Gemeinde. Und ich glaube, genau in dieser Reihenfolge geht es. Die Bibel lesen, den Herrn bzw. den Heiligen Geist befragen, was wird mir hier gesagt? Und dann vielleicht auch noch den einen oder anderen in der Gemeinde fragen, Frau oder Mann, hör mal, erklär du mir das mal, wie siehst du das? Ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass wir ein gelingendes Leben als Nachfolger führen können. Ich möchte zunächst mal definieren, was ist ein Nachfolger? Im Alltag kennen wir den Nachfolger als jemanden, der die Stelle seines ehemaligen Chefs übernommen hat, der also dann ein Geschäft bzw. ein Unternehmen, einen Betrieb übernimmt und ihm nachfolgt. Wir kennen ihn als den, der ein Haus gekauft hat oder ein Grundstück oder ein Auto oder sonst was. Das ist der Nachfolger dessen, der vorher der Besitzer war. Also wir kennen den Begriff des Nachfolgers eher so als einen juristischen Begriff. Aber darum soll es jetzt ja überhaupt nicht gehen. Ich möchte Nachfolger definieren als ein Anhänger, als ein treuer Gefolgsmann von jemand. Erstmal ganz neutral. Im konkreten christlichen Sinne ist das also jemand, der Jesus treu folgt, seine Gedanken und sein Wesen widerspiegelt und seinen Willen tut. Woraus wir, glaube ich, als ersten Schluss ziehen können, ein Nachfolger kann sein Vorbild nicht überholen. Ein Nachfolger, so wie ihn die Bibel kennt und wie ihn die Bibel definiert, der kennt seine Grenzen. Und er weiß, diese Grenzen werden ihm gesetzt, die setzt er nicht selbst. Diese Grenzen stehen in der Packungsbeilage in der Bibel. In irgendeinem Lied, da singt Bob Dylan, irgendjemandem musst du dienen, musst du dienen. Das kann der Teufel sein oder Gott. Woraus folgt? Unbedingt notwendig in der Nachfolge ist Gehorsam und Unterordnung. Ob ich das jetzt freiwillig tue oder indirekt, indem ich das gar nicht merke. Und diese Unterordnung und diese Gehorsam, die können uns schwerfallen, wenn wir es echt meinen. Aber sie sind die Voraussetzungen für eine echte Nachfolge. Zweiter Satz also, ein Nachfolger richtet sich nach seinem Vorbild, nach seinem Vorgänger aus. Im ganzen Neuen Testament finden wir, soviel ich weiß, nicht einmal den Begriff des Nachfolgers als Substantiv, als Hauptwort, sondern immer als Verb. Nachfolge ist also immer im ganz praktischen Sinn mit etwas Tun verbunden. Und dann können wir biblische Nachfolge vielleicht so definieren. Nachfolger Jesu oder Nachahmer Jesu, auf Lateinisch heißt das Imitatio Christi, so einer zu sein, bedeutet eine Lebensweise, die sich von Jesus Christus leiten lassen will und im Glauben an seine Lehre und sein Vorbild ihm ganz zu folgen versucht. Jemanden imitieren, das riecht uns nicht so sehr. Das ist ein bisschen billiges Nachahmen. Wer will schon jemanden imitieren? Fällt auf. Aber Paulus sagt es ganz klar in 1. Korinther 11. Seid zusammen meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer, Nachfolger bin. Nachahmen, nachfolgen im besten biblischen Sinn, ist also etwas, was wir erstreben sollten. Nachfolger, Nachahmer zu sein, ist ein Lebensentwurf. Eine Entscheidung, die ich getroffen habe, für mein Leben lang. Und sie ist keine Kurzzeitentscheidung, die mir vielleicht gerade einfällt, weil mir die Stimmung danach ist. Wie werde ich denn überhaupt ein Nachfolger? Ich denke, die meisten von uns sind Nachfolger so schleichend geworden. Wir sind im christlichen Umfeld groß geworden und wir haben uns auch in diesem Umfeld sozialisiert, haben da mitgelebt und irgendwann kam dann vielleicht mal ein Bekehrungserlebnis. Und weil wir gemerkt haben, so richtig tief erschüttert hat uns das nicht, haben wir uns noch zwei- und dreimal vorsichtshalber bekehrt, damit das auch bloß nicht schief geht, aus Sicherheitsgründen. Bekehrung ist mir in diesem Fall ein bisschen oberflächlich, ein bisschen wenig. Vielleicht können wir das ersetzen durch den Begriff Auswirkung. Anstoß. Irgendetwas ist passiert. Das erscheint mir hier angebrachter. Denn diese Auswirkung, dieser Anstoß löst etwas aus, bewirkt etwas. Etwas radikal anderes nämlich. Es bewirkt nämlich Nachfolge. So ist es jedenfalls bei mir gegangen. Andere Menschen haben andere Erlebnisse gehabt. Sie wurden zum Teil gegen ihren Widerstand zum Nachfolger. Denken wir an den Petrus, als der Herr ihm das erste Mal gegenübersteht, er sagte, geh weg, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und wir wissen, was aus Petrus geworden ist. Wir denken an den Nathanael, der lachend anfing, was kann denn aus Kapernaum Gutes kommen? Aus Nazareth, Entschuldigung. Der also voller Zweifel war. Oder denken wir an den Saulus, der dann zum Paulus wurde vor Damaskus, der eine richtige, tiefgreifende Erschütterung bis zur zeitweisen Erblindung erfahren hat. Aber wie auch immer dieser Anstoß gewesen ist, diese Bekehrung, sie geschah durch einen Impuls von außen, durch einen Impuls des Heiligen Geistes. Er hatte veranlasst, dass ein Eingriff in unser Leben stattgefunden hat, und dieser Eingriff führt uns zu einer vollständigen Änderung unseres Denkens und unseres ganzen Lebens. Wie gesagt, Nachfolge ist also nicht nur eine einmalige Willensentscheidung, das natürlich auch, aber Nachfolge ist ein Prozess, und zwar lebenslang. Wenn wir in die Nachfolge gerufen werden, ergibt sich von uns eine nächste Entscheidung. Bonhoeffer hat gesagt, dass Nachfolge uns zu einer Entscheidung zwischen billiger und teurer Gnade zwingt. Billige Gnade, die kostet nichts. Die verpflichtet mich zu nichts. Die ist Schleuderware. Mit billiger Gnade wird nicht der Sünder gerechtfertigt. Ich werde nicht zur Sündenerkenntnis geführt, sondern mit billiger Gnade wird die Sünde als sich gerechtfertigt. Ihr kennt alle den 70, 80 Jahre alten Karnevalsschlager, wir sind doch alles kleine Sünderlein. Und wenn wir dann alle sind, ist alles gut. Ich bin ja nicht allein, ich befinde mich in bester Gesellschaft. Das ist billige Gnade. Die verpflichtet mich zunächst. Billige Gnade führt nicht zu Konsequenzen in meinem Leben. Es bleibt alles beim Alten. Es bleibt oberflächlich. Es bleibt lau. So ist meine ganze Nachfolge, wenn ich denn überhaupt bereit bin, dem Herrn nachzufolgen. Teuer dagegen ist Nachfolge dann, wenn sie mich eine Nachfolge mit allen Konsequenzen, mit allen Folgen zwingt. Gnade ist Nachfolge, weil sie uns ruft in die Nachfolge Christi. Teuer ist sie uns dann, wenn wir merken oder darüber nachdenken, wie wir das heute Morgen getan haben, dass diese Gnade, die wir erfahren haben, Christus den Tod gekostet hat, das Leben gekostet hat. Und Gnade ist sie dann wieder, weil sie mir das Leben geschenkt hat. Teuer ist Nachfolge, weil sie Sünde, nämlich mich, verdammt. Und Gnade ist diese Nachfolge dann, weil sie mich, den Sünder, rechtfertigt. Aber teuer muss uns Gnade und Nachfolge insbesondere deswegen sein, weil sie Gott teuer gewesen ist, denn der hat seinen Sohn für uns gegeben, den einzigen, den er hatte. Gott kostete es das Leben seines Sohnes. Und das heißt in der Bibel, ihr seid teuer erkauft. Und was Gott teuer ist, das sollte uns nicht billig sein. Das darf uns auch nicht billig sein. Teure Gnade, die mir ganz persönlich teuer ist, weil ich den Wert des Lebens und Opfers Jesu zu verstehen suche. Ich will nicht behaupten, dass ich es verstehe, sondern ihn das zu verstehen suche. Weil ich in und aus Dankbarkeit versuche, ein echter Nachfolger zu sein. Diese teure Gnade, die kostet sehr viel unter Umständen. Da kommen wir aber gleich darauf zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt oder ob es das überhaupt noch gibt. Früher gab es so ein Bändchen, WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es gab Zeiten, da kam mir das albern vor. Was soll denn sowas? Da würde ich heute nicht mehr sagen. Ich glaube, wenn ich heute dieses Bändchen am Arm hätte, was würde Jesus tun? Dann würde ich bei manchen Worten, bei manchen Gedanken, bei manchem, was ich reden würde und bei manchem, was ich tun würde, bei vielem, was ich tun würde, würde ich ins Überlegen kommen. Ich würde mir die Frage stellen, Herr, was würdest du jetzt wohl tun? Wie würdest du jetzt wohl in meiner Situation reagieren? Wie denkst du in diesem Moment wohl über das, was ich gerade tue? Und wenn ich das wirklich ernst nehmen würde, dann würde ich weniger oberflächlich, dann würde ich zu einem konsequenteren Nachfolger werden, weil mir dann nämlich auch Gnade teuer wird. Also, Nachfolger Jesu zu sein bedeutet zunächst oder bedeutet immer, meine Wünsche und meine ganz persönlichen Pläne zu opfern, um ihm zu dienen. Das bedeutet, dass ich ihn in meinem Leben über alles stelle. Das bedeutet, mein Leben an seinen Lehren und an seinem Beispiel auszurichten und dass ich die Werte Jesu zu meinen Werten mache. Das zu sagen ist relativ einfach, das zu tun ist ein bisschen schwerer. Aber wenn ich das will, wenn ich das wirklich will, dann werde ich eine Ahnung von teurer Gnade erhalten. Und diese Ahnung, die wird mich zur Dankbarkeit bringen und die wird mich auch zur Anbetung bringen. Nachfolger sein wird mich aber auch sehr stark herausfordern, mich vor unangenehmen Entscheidungen zu stellen, vor denen ich mich nicht drücken kann, die ich aber lieber umgehen oder ignorieren würde, was nicht geht. Und dann stelle ich mir die Frage, will ich das? Da werde ich schon auf die Probe gestellt als Nachfolger. Wir haben in der ersten Bibelstelle eben von der Wolkensäule gelesen, die vor den Israeliten herging. Wie das ganz konkret aussah, möchte ich jetzt mal vorlesen, anhand der Stelle in 4. Mose 9. Und damit kommen wir auch zu der ersten von drei Fragen, die ich uns stellen möchte, nämlich, wie sieht Nachfolge in der Praxis aus? Es ist interessant, das zu lesen. 4. Mose 9, ab Vers 17. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israels auf, und an dem Ort, wo die Wolkensäule sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israels auf, und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israels den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage an der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war und die Wolke sich am Morgen erhob. Dann brachen sie auf. Oder einen Tag oder eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte es 2 Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit. Wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israels und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Jetzt stellt euch alle mal vor, ihr werdet Israeliten im Volk Israel. Du wärst bei dieser Wanderung durch die Wüste dabei gewesen. Was wäre passiert, wenn die Wolkensäule auf einmal stehen bleibt? Wahrscheinlich zunächst mal Erleichterung. Endlich Pause. Endlich ausruhen. Und dann? Ich habe mal eine Reise durch die Wüste machen dürfen. Wenn wir dann angekommen waren, dann ging es unter die Dusche und dann ans Buffet. Das war bei den Israeliten damals nicht so. Das steht zwar nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Arbeit anfing. Da musste Feuerholz gesammelt werden. Da mussten die Ziegen zusammengetrieben und gefüttert werden. Da musste das Zelt aufgebaut werden. Da war Arbeit ohne Ende. So, und wenn das dann abends getan ist und du hast Abend gegessen, sitzt vor deinem Zelt, dann freust du dich auf eine Zeit der Ruhe. Du bist dankbar, dass die Wolke endlich auch Pause macht. Und am nächsten Morgen wirst du wach, trittst vor das Zelt, hast Muskelkater, dicke Füße und was siehst du? Die Wolkensäule fängt an, sich zu bewegen. Wie ist es dann? Herr, jetzt nicht! Nicht jetzt schon, muss das sein. Denn der tägliche Kampf geht ja jetzt weiter. Zelt abbauen, Ziegen versorgen und zusammensuchen. Und wenn das alles geschehen ist, und es war eine Riesenmenge an Menschen, dann ging der Weg weiter. Manna sammeln musste auch noch geschehen, und zwar sehr früh, denn wenn die Sonne aufging, dann schmolz das. Also da war nichts mit Ausschlafen. Was wäre passiert, wenn du als Israelit diese Zeichen einfach ignoriert hättest? Wenn du sagst, nee, heute nicht, ich bleib hier. Wir würden die Gemeinschaft der Mitwanderer verlieren. Wir würden vielleicht sogar den Anschluss an das Volk verlieren. Wir wären hilflos den Gefahren der Wüste ausgeliefert und vielleicht sogar der räuberischen Wüstenbewohner. Wir würden uns in Lebensgefahr begeben. Wir würden jede Sicherheit und Orientierung verlieren. Und weil wir das wissen, vielleicht das schon bei anderen Menschen erlebt haben, stehen wir doch auf, machen uns die Mühe und folgen der Wolkensäule. Vielleicht hat der eine oder andere von den älteren Israeliten gesagt, oh, da war mal was mit Amalek, da sind welche zurückgeblieben, die haben furchtbar gelitten. Nein, ich gehe mit, auch wenn es mir in diesem Moment überhaupt nicht passt. Und jetzt stell dir vor, die Wolkensäule blieb wochenlang an einem Ort stehen. Freust du dich dann? Ja, vielleicht die ersten zwei der Tage, und dann wirst du ungeduldig. Herr, du wolltest uns doch jetzt in dieses verheißene Land bringen. Warum bleiben wir in der Wüste? Dann überlegst du, ohne die Wolkensäule weiter zu marschieren. Du machst dir so ganz allmählich Gedanken um das Alltägliche. Wo kriege ich denn jetzt bloß das Futter für die Ziegen her? Du fängst an zu schimpfen und zu hadern und zu diskutieren mit anderen, die ebenfalls unzufrieden sind. Aber die Wolkensäule bleibt da. Sie zwingt dich zur Geduld. Sie zwingt dich ganz konkret zum Warten auf Gott. Vielleicht erinnerst du dich aber auch an Gelegenheiten, in denen die Wolkensäule auch mal hinter dir hergegangen ist. Dann stand sie zwischen dir und dem Feind, zwischen dir und der Gefahr, und sie hat dir Schutz geboten. Vielleicht erinnerst du dich an Gelegenheiten, wo du gezwungen warst, nachts zu marschieren und die Wolkensäule zur Feuersäule geworden ist. Sie hat dir den Weg gewiesen. Wenn wir uns dann an alles das erinnern, dann wird vielleicht Undank zur Dankbarkeit, dann wird Unverständnis über manche Situationen zum Glauben und Ungeduld, die ein Wesenszeichen von uns sein kann, die wird dann zur Ergebung in Gottes Führung. Es ist, glaube ich, eigentlich ganz leicht, dieses Bild auf unsere Situation, auf unser persönliches Leben zu übertragen. Wenn der Herr Jesus unsere Wolkensäule ist, dann kommen wir unter Umständen in die gleichen Situationen, zu den gleichen Fragen wie die Israeliten damals. Warum so schnell? Warum so langsam? Warum passiert hier jetzt so viel? Warum passiert hier jetzt gar nichts? Warum passiert mir das? Herr, ich verstehe das alles nicht. Herr, bist du das wirklich, der da vor mir hergeht? Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das ist das, was dann für uns wichtig werden muss. Dann müssen wir ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen, das ist Nachfolge in der Praxis. Nachfolge ist ein Lebensstil aus einer bewussten Entscheidung heraus. Aber das Gute daran ist, in die Nachfolge werden wir zwar alleine reinberufen, das macht der Herr, das macht der Heilige Geist mit uns ganz persönlich. Aber in der Nachfolge, da sind wir nicht allein, da sind wir mit sehr vielen gleichgesinnten Geschwistern zusammen. Und das ist gut, und vor allen Dingen, wir sind mit dem Herrn zusammen. Kommen wir dann jetzt zur zweiten Frage. Was ist denn meine ganz persönliche Aufgabe als Nachfolger? Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Es gibt hier am Büchertisch eine Bücherserie, die hat jetzt im Moment 4 Hefte. Good News. Da wird uns das Evangelium, das Christentum, die Lehre der Bibel in knackigen Worten kurz und verständlich gezeigt und erklärt. Und die 4. und das bisher letzte Heft heißt Gut Leben. Das ist ein unheimlich gutes Buch, wo das kurz und knapp erklärt wird, kann ich nur empfehlen. Abgeleitet von dem Bild der Wolkensäule könnte ich jetzt sagen, tja, demnach besteht meine Hauptaufgabe darin, gehorsam zu sein und schön hinterher zu laufen. Immer hinterher, alles gut. Und eigentlich ist das auch gar nicht falsch, aber das ist für einen Christen ein bisschen wenig. Unsere Aufgabe mit wenigen Worten, aber sehr vielen Auswirkungen, die ist definiert in der 2. Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Wollen wir eben lesen, Matthäus 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, Klammer auf, erklärt ihnen alles, was sie bewahren sollen, was ihr von mir gehört habt. Eine zweite Stelle, die da ist auch noch ein bisschen erläutert, Römer 10. Und da fragt der Apostel Paulus die Christen ganz konkret in Bezug auf Menschen, die Gott nicht kennen. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Fragen, die der Apostel Paulus stellt und die auch uns ganz konkret angehen. Es ist also unsere Aufgabe, zu den Menschen zu gehen und sie zu Gott zu führen, dass sie das Evangelium der Gnade annehmen. Wir dürfen sie dann zur Taufe führen, indem sie ein verbindliches Bekenntnis ablegen, dass sie in die Gemeinschaft und in die Nachfolge des Herrn eintreten und mit den Glaubensgeschwistern verbunden sind. Und dann dürfen wir ihnen anhand der Bibel in Hauskreisen, in Kleingruppen, im persönlichen Gespräch, in der Gemeinde, in Predigten, so hoffe ich, alles das erklären, ihnen alles das erklären, was wichtig ist. Das ist unsere Aufgabe als Christ. Also Nachfolge ist Aktivität. Nachfolge bedeutet, etwas zu tun. Jetzt wirst du vielleicht sagen, das kann ich gut verstehen, denn es geht mir nämlich ganz genauso, alles okay, alles richtig, aber ich kann das nicht. Das ist nicht mein Ding, dazu bin ich nicht berufen und dazu bin ich nicht in der Lage. Ich bin nun mal kein Evangelist. Und ich bin erst recht keiner, der in die Öffentlichkeit geht. Und ich bin damit nicht alleine und es steht ja sogar in der Bibel, dass das nicht jeder kann. Tja, und dann habe ich leider nichts zu tun. Nein, das ist es nicht. Es gibt zwei Faktoren meiner Meinung nach, an denen sich unsere Nachfolge messen lässt. Das ist gerade das, was ich erzählt habe, unser Umgang mit dem Missionsauftrag. Der klappt mehr schlecht als recht. Aber mit Gebet und Gottes Führung und dem Hören auf Gott, das wisst ihr alle, dass es diese Gelegenheiten gibt, dass er uns sie schenkt, kann das doch funktionieren. Und der zweite Faktor ist unser Alltagsleben. 1. Petrus 2, Vers 12 heißt es, lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleugnen und verleumden. Denn wenn sie dann aufgrund ihrer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Und das sagt ja im Moment mal gar nichts anderes, als dass wir Menschen durch unser Leben, durch unser ganz konkretes, praktisches Leben, Alltagsleben zu Gott und zur Rettung führen können. Wir können sie auf den Herrn hinweisen. Wir dürfen ein Wegweiser sein. Und das können wir alle. Also, wir sollen im biblischen Sinne gut leben. Und das sagt uns Gott, und er allein ist der Maßstab dafür, ja auch in Micha 6, Vers 8. Der Herr, heißt es da, hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eins, haltet euch an das Recht. Begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. In Johannes 14 sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Epheser 2, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Das ist ein unheimlicher Ausdruck. Gottes Meisterstück zu sein, was Besseres kann er nicht schaffen. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz dazwischen sagen, damit ich nicht missverstanden werde. Durch gute Werke kommen wir nicht in den Himmel. Dadurch werden wir nicht gerettet. Ganz bestimmt nicht. Gerettet werden wir nur durch den Glauben an den Herrn Jesus und an sein Werk. Aber Gutes tun, gut leben, das sollte die unbedingte Folge unserer Errettung sein. Da stellt sich die Frage, was ist gutes Tun, was ist gutes Leben? Gutes Leben ist nicht unbedingt nur zweimal die Woche ein Schnitzel essen und zweimal im Jahr in Urlaub fahren, obwohl ich das auch sehr gern tue. Das ist aber nicht. bin da wirklich sehr mit einverstanden, aber das ist nur die eine Hälfte. Gutes Leben, gut leben, haben wir in der sogenannten goldenen Regel. Die sagt der Herr Jesus selbst. Sie besagt nämlich, dass ich mein Gegenüber so behandle, wie ich selbst auch behandelt werden möchte. Der Herr sagt das an einer anderen Stelle. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist ein extrem hoher Anspruch Gottes. Und dieser Anspruch umfasst alle unsere Lebensbereiche. Er umfasst nicht nur Menschen, er umfasst auch die Umwelt und die Natur. Diese Nächstenliebe bedeutet, dass wir Gutes sagen, dass wir Gutes wünschen, Klammer auf, segnen, und dass wir Gutes tun. Denn nur dadurch können wir als Christen praktische Nachfolge vorleben bzw. ausleben. Es ist mir schon bewusst, dass dieser Aspekt vor 20, 30 Jahren so nicht gesagt worden wäre. Da hieß es, ja, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Kümmere dich nicht um das, was da passiert. Nein, das ist falsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch unser Leben, durch unser Vorleben, durch unser Tun ein Wegweiser Christi sein können. Wie Christen, wir stehen mit beiden Beinen im Leben, aber im Kopf und im Herzen sind wir im Himmel. Das ist das Wichtige. Wir wollen uns dazu jetzt ein paar Stellen aus der Bibel ansehen. Der Hammer ist eigentlich die Bergpredigt. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was für eine Anforderung an uns. Aber sie wird Segen nach sich ziehen. Wir lesen im Alten Testament etwas, was jahrelang, jahrzehntelang verschüttet war. Du Bürger, bete für das Beste der Stadt. Du musst jetzt nicht unbedingt Kommunalpolitiker werden, aber du kannst die Stadt, wie wir es auch getan haben, das Dorf, auf betendem Herzen tragen, dass es gut geht, dass du Frieden hast. Das dürfen wir tun. Aus dem Galaterbrief. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. An allen, sagt Paulus. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, also an unseren Mitgeschwistern. Lasst uns dabei nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Wenn es möglich ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ein paar Verse aus Jesaja 58. Da geht es um das Fasten, um ein gottgemäßes Fasten, aber da steht dann drin, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, und dann kommt es, und dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Da haben wir wieder so ein bisschen die Wolkensäule. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch des Fingerausstreckens und Böses reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen. Wir haben also hier die Aufforderung des Herrn, uns unserem Nächsten zuzuwenden, verbunden mit der Zusage, dass der Herr sich dazu bekennen wird. Das ist etwas ganz Großartiges. Dieses Aufforderung, sich dem anderen zuzuwenden, erfordert Bewegung, erfordert Anstrengung, aber sie ist verbunden mit einem unheimlichen Segen und einem unheimlichen Lohn, den wir vielleicht nicht jetzt spüren, aber den wir zu spüren bekommen. Und das ist uns möglich, vielleicht nicht aus eigener Kraft, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ja, und sogar die 10 Gebote sind für uns eine Handlungsanweisung. Sie sind nicht die Voraussetzung für unsere Rettung. Nein, darum geht es gar nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Aber das Einhalten der 10 Gebote ist ein Zeichen des Gehorsams gegenüber unserem Herrn und Gott. Und dieser Gehorsam, und das ist das, was uns als aus Gnaden errettete Menschen auszeichnen darf, und was so ein großes Geschenk ist, dieser Gehorsam, der speist sich nicht aus Angst oder aus Druck, irgendwas tun zu müssen, sondern er speist sich aus der Dankbarkeit, für die erfahrene Rettung. Es gibt Menschen, die die 10 Gebote nicht mehr als relevant erachten für uns. Und ich halte das für falsch. Wenn wir sie uns nämlich ganz genau ansehen, dann sind es keine Verbote, sondern dann sind das Richtlinien Gottes, die er uns gegeben hat für ein gelingendes Leben. Was ist die Aufforderung, keinen anderen Gott über ihn zu stellen? Sich nicht am Leben, am Besitz, am Partner des anderen zu vergreifen. Was ist das anders als eine liebevolle Eingrenzung? Eine Eingrenzung, die uns und andere schützt. Und selbst das Sabbatgebot ist im Grunde ein Geschenk an den Menschen, nämlich das Geschenk der Ruhe, das Gott uns geben will. Wir dürfen und wir sollten nie das Gefühl haben, dass Gott uns verbietet, was Spaß macht oder was uns einengen könnte. Es sind vielmehr Liebe, Friede, Dankbarkeit und Freude, die unser Handeln bestimmen, die es bestimmen sollten. Liebe, weil die Liebe zu Gott und dem Nächsten Maß und Mitte für jedes Gebot und jede Ordnung ist. Ja, die 10 Gebote sind letztendlich Gebote der Liebe. Friede stellt sich dann bei uns ein, wenn wir wissen, was gut ist und was Gott von uns fordert. Friede stellt sich aber auch dann ein, wenn wir merken, dass seine Last leicht ist und dass er tragen hilft, auch wenn er uns im Moment oder in einem konkreten Augenblick schwer erscheint. Aber er hilft uns doch. Dankbarkeit stellt sich ein, wenn wir an die Güte Gottes denken, die wir selbst erlebt haben und die ich und ihr auch immer wieder erleben. Und diese Dankbarkeit motiviert uns zum Tun des Guten. Freude erfüllt uns, wenn wir unser Leben nicht nur für uns leben, sondern für Gott, auch wenn das manchmal anstrengend ist. Und noch mehr Freude und Dankbarkeit erfüllt uns, wenn wir dann auch noch einen positiven Erfolg bei den Menschen sehen. Dann wollen wir auch gern. Anders, die Bedingungen für die Nachfolge sind Liebe, Kreuz, Hingabe, nicht aus Leistungsdenken. Nein, da müssen wir ablegen, aus Dankbarkeit und Freude. Wir wollen uns jetzt noch ganz kurz ein paar Lebensbereiche ansehen, in denen wir Gutes tun können. Das steht auch in dem Heft. Das geht schon sehr ins Allgemeine rein. Wir müssen die Menschenrechte wahren. Das bedeutet konkret, achte den anderen höher wie dich selbst. Nicht nur die Mitchristen, sondern auch denen, der uns vielleicht nichts Gutes will. Als christlicher Chef und Arbeitgeber muss ich gerecht sein. Wer arbeitet, hat Anspruch auf Lohn. Als Christ darf ich nicht mit der Schöpfung machen, was ich will. Ich muss sie bewahren. Fordert mich die Bibel zu auf. Als Christ muss ich Gottes Gerechtigkeit widerspiegeln, nämlich Recht und Barmherzigkeit zu üben. Als Christ darf ich nicht materialistisch kurzfristig denken, sondern ich muss an die Zukunft meiner Kinder und Enkel denken, auch wenn ich hoffe, dass der Herr bald wiederkommt. Und wenn ich das tue, wenn ich diesen Lebensstil habe, dann bleibt das nicht unbeobachtet. Unser Auftreten sollte die Früchte des Geistes widerspiegeln. Natürlich, moralisch denkende Menschen tun das auch. Und davon gibt es viele in der Welt und dafür sollen wir zufrieden sein. Das sind die letztendlich auch den Kitt der Gesellschaft so ein bisschen bilden. Aber uns sollte dazu leiten, das aus Liebe, aus Dankbarkeit und Gehorsam unserem himmlischen Vater gegenüber zu tun. So, jetzt gehen wir noch kurz auf die dritte und letzte Bibelstelle ein, auf die Frage nach den Kosten der Nachfolge. Ist jetzt nicht so ganz angenehm, aber muss sein. Lukas 14 ist im Prinzip eine Handlungsanleitung für einen engagierten Christen. Da sind Sachen drin, naja, sie müssen halt in die Bibel, aber so richtig gern haben wir sie nicht. Der Herr redet in diesem Kapitel zu einer großen Volksmenge und wir lesen an einer anderen Stelle, dass viele das gehört haben, dann gegangen sind. Das war nichts für sie. Die Spreu trennte sich vom Weizen. Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich merke nicht viel von der Kosten der Nachfolge. Ich merke sogar herzlich wenig. Aber wenn wir jetzt mal hergehen und unsere Glaubensgeschwister fragen würden in der Ukraine, in Nordkorea, in Afrika oder den muslimischen Ländern, wenn wir allein nur die Monatshefte von Open Doors lesen, dann stellen wir fest, Nachfolge kostet. Petrus sagt, Herr, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Wer von uns könnte das sagen? Ich nicht. Was hatten die Jünger davon? Was haben wir davon? Die Jünger haben große Wunder erlebt, aber sie haben auch Widerstand und Anfeindungen bis zum Märtyrertod erlebt. Jesus hatte ihnen nie ein Leben ohne Verzicht und Schmerz versprochen. Er hatte ihnen aber versprochen, und das verspricht er uns auch, dass er das alles um ein Vielfaches erstatten würde. Der Weg mit Jesus mag nicht immer leicht sein, er ist aber immer lohnend. Lukas 14, die Verse 26 und 27. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Tja, wenig Jünger hier in diesem Saal, würde ich sagen. Also ich nicht. Das klingt hart, das klingt unmenschlich hart. Aber was ist die tiefe Bedeutung dieser Aussage? Es gilt, Prioritäten zu setzen. Jeder von uns lebt in Beziehungen, familiär, beruflich, nachbarschaftlich und so weiter. Die Frage, die der Herr hier stellt, die lautet, was steht an erster Stelle? Unsere familiären Beziehungen, die bleiben bestehen. Der Partner bleibt der Partner, das Kind bleibt das Kind, die Eltern bleiben die Eltern. Das ist so von Gott gewollt und das ist so bestimmt. Und der Herr sagt ja auch nicht, dass ich sie wirklich hassen soll, sondern er macht einen krassen Gegensatz deutlich. Die Frage ist, ersticken diese Beziehungen meine Beziehung zu Gott? Jesus spricht von Hassen, das ist ein extrem harter Ausdruck. Meint er das tatsächlich? Es sind nicht hasserfüllte Gedanken gegenüber meiner Familie, meinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber er sagt unmissverständlich, und das ist sehr herausfordernd, die Beziehung zu mir muss dir mehr wert sein als andere Beziehungen. Das ist schon das erste Hindernis, über das ich drüber krabbeln muss. Es kann also sein, dass die Frage der Nachfolge mich in eine Beziehungskrise führt. Und dies kann schmerzhaft und teuer sein. Dann spricht der Herr davon, dass wir unser ganz persönliches Kreuz auf uns zu nehmen haben. Und die Zuhörer damals, die wussten sehr genau, was damit gemeint war. Denn wenn die jemanden sahen, der sein Kreuz trug, und zwar zur Hinrichtung, dann wussten sie, der hat mit seinem Leben abgeschlossen, da kommt nichts mehr. Der Tod am Kreuz, der war nicht nur schmerzhaft, sondern auch schmachvoll. Jeder konnte den Kreuzesträger als einen Verachteten erkennen. Und wenn der Herr sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen wollen, weil wir gar nicht so gerne tun, ich jedenfalls nicht, dann ist dieses Kreuz auch das Symbol einer gewissen Schmach, die in diesem Leben mit der Nachfolge Christi verbunden sein kann. Denn das, was wir leben, ist der Welt eine Torheit. Auf den Jünger des Herrn werden also unweigerlich Schwierigkeiten zukommen. Das hat der Herr den Jüngern gesagt. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Aber das scheint mir eine unabdingbare Voraussetzung für die Nachfolge zu sein und wir dürfen dem Herrn auf Knien danken, dass er uns vor Schlimmem bisher bewahrt hat. Und wir dürfen auf Knien an die denken, die da durch müssen. Wer dem Herrn Jesus nachfolgen will, muss mit seinem alten bisherigen Leben abgeschlossen haben. Er sollte bereit sein, die Schmach Christi auf sich zu nehmen. Und da muss ich mich fragen, will ich das? Bin ich dazu bereit? Wirklich bereit? Neben den ganz persönlichen Fragen und Problemen, die dann auftauchen, müssen wir auch die Kosten überschlagen. Das ist das Nächste, nämlich vom Turm bauen und vom Krieg. Ich muss mir gut überlegen, was es für mich bedeutet oder bedeuten kann, dem Herrn echt und treu nachzufolgen. Was kostet mich persönlich diese treue Nachfolge, diese Jüngerschaft? Bin ich denn bereit, diese Kosten zu tragen? Bin ich bereit, aufzugeben, was mir hinderlich ist? Eventuell mein Beruf, mein Hobby, meine Bekanntschaften, meine liebgewonnenen Wohnheiten. Bin ich wirklich bereit, die aufzugeben, um ein echter Nachfolger zu sein? Dabei geht es letztendlich nicht um mich, nicht nur um mich. Denn beim Turmbau haben die umliegenden Menschen zugeguckt, was da wohl draus wird. Und so werden auch wir von den Menschen beobachtet. Was würden sie sagen, wenn sie beobachten, dass ich dem Herrn Jesus nachfolge, sie merken das ja in Wort und Tat, und dann ich auf einmal mein Verhalten ändere? Sie werden sagen, er hat es versucht, aber es hat nicht geklappt. Oder wie es bei uns im Büro immer hieß, er tat, was er konnte, aber er konnte nichts. Er war wohl doch selbst nicht so sehr überzeugt von dem, was er uns immer gepredigt hat. Und dann endet mein Leben als Nachfolger wie die sprichwörtliche russische Rakete. Wisst ihr, wie die endet? Eine russische Rakete macht einen sehr imposanten, eindrucksvollen Eindruck, wenn sie startet. Sieht gut aus. Aber wenn sie dann steigt und endlich ihre Aufgabe in der Umlaufbahn erreicht hat, dann explodiert sie und verglüht. Wir würden zum Gespött, genauso wie diese russische Rakete. Und nicht nur ich, nicht nur wir, sondern das ganze Zeugnis des Herrn würde beschädigt werden. Der König, im anderen Beispiel, der in den Krieg zieht, der vergleicht die Stärke seiner Armee mit der des Gegners. Kommt er zu dem Ergebnis, dass seine Soldaten unterlegen sind, wird er auf den Kampf verzichten und sich ergeben müssen. Das heißt, wir müssen einsehen, dass wir vieles nicht aus eigener Kraft schaffen. Fast alles. Aber stärker als jeder Feind ist unsere Kraftquelle. Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Das sagt im Psalm 18 ein Mann, der das wirklich alles erlebt hat. Das Überschlagen der Kosten und das Einschätzen der eigenen Kraft muss immer dazu führen, dass ich alles von dem erwarte, dem ich folge. Wir sind uns der Konsequenzen der Nachfolge bewusst, aber wir entscheiden uns bewusst für diese Nachfolge, weil wir unseren Meister lieben und weil er uns liebt. Der Herr hat es uns gesagt, Nachfolge bedeutet Verzicht für unser natürliches Leben. Aber das ist wenig im Vergleich zu dem, was wir gewinnen. Paulus hat in Philipper 3 mit seinem alten Leben abgeschlossen. Er hat die Kosten überschlagen und die eigenen Fähigkeiten richtig eingeschätzt. Und als er das getan hat, da hat er gesagt, früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte sie als Verlust. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Ja? Nachfolge ist mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Aber das sollte uns, das darf uns nicht davon abhalten, zumindest versuchen, dem Herrn treu zu folgen. Wir müssen, wenn wir das tun, gegen den Strom schwimmen. Das ist anstrengend. Einfacher ist es, sich mit dem Strom treiben zu lassen. Das müssen wir einkalkulieren. Aber die größte Nebenwirkung wird sein, wenn wir dann vom Herrn ganz persönlich hören, du bist ein guter und treuer Knecht. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komme rein zu meinem vollen Fest. Und immer wieder müssen wir daran denken, ja, der Herr ruft mich allein in seiner Nachfolge, das ist ein Ding zwischen ihm und mir. Aber dann stellt er mich mit Gleichgesinnten zusammen, sodass wir uns gegenseitig ermutigen und stützen können. In Jesaja 41 heißt es, einer hilft dem anderen und sagt zu ihm, sei mutig. Und wir dürfen auch sagen, lass uns fröhlich sein und mutige, entschiedene Nachfolger, persönlich und als Gemeinde. In Jesaja 26, Vers 12 heißt es, Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke schon für uns vollbracht. Und das allerletzte, und damit möchte ich schließen, als der Herr Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, der hatte gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Macht. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist ein Versprechen, das gilt.